In der Folge 11 mit dem Ex-Bundesliga-Profi und zweifachen Meistertrainer der Regionalliga Ost-Hans Klär spreche ich unter anderem über seine Laufbahn als Spieler und Trainer, Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, Positionen, die ihn in Zukunft noch reizen würden und über den falschen Ehrgeiz der Eltern im Kinder- und Jugendfußball. Herzlich willkommen zur Folge 11 von Kowals Podcast, die Drittliga-Akustik. Heute gegenüber von mir sitzt, bei mir zu Hause, einmal danke fürs Kommen, Hans Klär.
Gerne, danke für die Einladung.
Ich weiß nicht, ob du schon einen Podcast von mir angehört hast. Ich hoffe schon.
Ja. Du hast ja lauter Jassen aus der Regionalliga.
Dann weißt du auch, dass wir am Anfang immer reden über die Kindheit, wie du aufgewachsen bist und vor allem auch, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht erzählst du uns auch, ob du ledig bist, verheiratet.
Ja, wo bin ich aufgewachsen? Im 22. Transdanubien in Donnerstadt. Hier Städten, ja, wo viele, viele Talente damals waren. Bin dann relativ bald mit 11, 12 Jahren zu Austria Wien gekommen, habe dort meinen Nachwuchs bestritten, habe dort alle Nachwuchsmannschaften durchgemacht und so wie viele andere damals bei Rapid und Austria nicht den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Und ja, habe meine erste mit 18, 19 bin ich dann zu VfB Mödling gewechselt in die zweite Liga. Das war dann mein Sprung ins Profigeschäft sozusagen.
Bist du jetzt 54 Jahre alt?
Ja.
Hast du Kinder? Bist du verheiratet?
Ich habe drei Kinder, zwei Mädchen, Frauen. Die eine ist schon sehr groß, 24, die andere ist 17 und der Jüngste, der Bub, ein Buben mit 14, der auch Fußball spielt und ja, derzeit den ich in der Pubertät und in dem schönen Alter mit 14, 15 Jahren begleiten darf.
Weltklasse.
Ja, es ist so, dass ich, er wohnt nicht immer bei mir, also wir
Okay.
sind geschieden. Trotzdem sehen wir uns, schauen natürlich die Spiele und als Fußballer ist man natürlich als Papa immer sehr bei der Sache. Und wichtig ist, dass er hat sehr viel Freude beim Spielen und ja, ich hoffe, dass er Fußball weitermacht und auch ein Teil seines Lebens davon oder begleitet, ja.
Wünsche mir ihm, dass er so ähnlich gute Karriere einschlägt, dass immer schon. Bei deiner Karriere, bei deiner Laufbahn. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir bei du sind, an die Zuhörer. Ich hoffe, das ist okay.
Ja, passt schon.
Wie gesagt, Austria Wien 2. In der, ja, war eine eigene Liga, hast du vorher gesagt.
Ja, also damals, das werden die wenigsten nicht mehr wissen, die Älteren natürlich. Damals hat es unter 21 gegeben, das waren die zweite Mannschaften der Bundesliga-Vereine. Damals hat es halt eine eigene Liga gegeben, beziehungsweise die haben halt immer als Vorspiel gehabt. Das heißt, wir haben gegen den anderen Bundesliga-Vereinen wie Tirol, GAK, Sturm, haben wir immer das Vorspiel gehabt.
Danach bist du zu VfB Mödling, heutige Flyer Alma Admira.
Ja, die haben dann fusioniert, genau.
Genau. War in der zweiten Division, damals zweite Liga. Danach zu Wiener, auch in die zweite Liga. Und dann hast du, glaube ich, auch super schöne Zeit gehabt in Lustenau.
Ja, richtig. Ja.
Bist dann 96, 97 Meister in der zweiten Liga geworden. Und dann bist du in die Bundesliga mitgegangen. Hans, was sind denn deine Erinnerungen an die Zeit, an das Meisterjahr 96, 97?
Was waren die Erinnerungen? Wir waren damals in Vorarlberg, war richtige Euphorie. Ja, in Vorarlberg war damals 25 Jahre keine Bundesligamannschaft mehr. Ich glaube, damals war Schwarz-Weiß Bregenz irgendwann in den 70er Jahren. Und ja, in Lustenau hat es dann gegeben, dieses Dorf. Ja, das war berühmt, dass man ja, nicht nur viele Zuschauer im Reichshofstadion gehabt haben, sondern dahinter war immer so ein Dorf vor dem Match, nach dem Match, da hat sich alles getroffen. Also die Euphorie war sehr groß und ja, wie wir natürlich in dem Jahr 96, 97 aufgestiegen sind, das war dann unvorstellbar. Wir haben beim ersten Spiel dann in der Bundesliga haben wir gleich den Meister gezogen, Salzburg, haben zu Hause, glaube ich, das Stadion ist übergangen, da sind mehr drin gewesen, als was erlaubt war. Also ich glaube 10, 12.000, über 12.000 Zuschauer. Wir haben 2-0 gewonnen. Also kannst du dir vorstellen, dass das schon noch in Erinnerung ist und eine schöne Zeit war.
Dann habt ihr in der Bundesliga gespielt. Dort hast du 59 Einsätze zu verzeichnen, wenn man den Transfermarkt da vertrauen darf. Dann bist du zu FC St. Pölten gewechselt. Hast auch Bundesliga und zweite Liga gespielt mit FC St. Pölten damals. Und dann überraschenderweise für mich in die Landesliga gewechselt zu Hunsheim. Warum von der zweiten Liga und Bundesliga dann eigentlich zwei oder drei Ligen, ja, weiter runter?
Ja, es war so, dass ich nach St. Pölten zurückgegangen bin, eher wegen der familiären Situation. Ich bin damals Vater geworden, also mein Großer ist auf die Welt gekommen, 99. Und zu dem Zeitpunkt war dann das Angebot in St. Pölten relativ nahe zu Wien. Und das hat uns zurückgezogen. Es war der erste Schritt, dass es dann mit St. Pölten leider ziemlich bald zu Ende geht. Habe ich nicht wissen können. Und wir haben dann überraschenderweise im Februar noch wechseln können, weil der Verein FC in St. Pölten damals insolvent war. Und damals hätte es natürlich noch die Möglichkeit gegeben, mal wieder in die zweite Liga oder so zu wechseln. Aber ich wollte damals einfach aus familiären Gründen, weil ich das erste Mal Vater war, ganze Situation im Osten bleiben und deswegen diese Station in Hunsheim.
Nachdem bist du eigentlich nur noch im Osten geblieben, du bist doch gar nicht mehr im Westen weg nach Vorarlberg. Ganz im Gegenteil, du bist dann gegangen zu Simmering in der Regionalliga Ost, unter anderem mit Andi Ogris auch noch gekickt. Dann Donau, SV Donau, Stadtliga bis zur RLO, wo wir dann später nochmal zurückkommen werden. Bist dann gleich im ersten Jahr auch Meister geworden als Spielertrainer. Dann Gerersdorf, dann hast du eigentlich die Karriere beendet, pausiert und dann nochmal in der DSG-Liga gespielt bei Amateure 99. Offiziell hast du deine Karriere beendet mit 44 laut Transfermarkt 2013. Und du hast auch im österreichischen Nationalteam gespielt, nur 21. Drei Spiele zu verzeichnen gegen Portugal, unter anderem in Porto. 3-2 gewonnen. Dein Gegenspieler oder unmittelbarer Gegenspieler weiß ich nicht. Du warst ja Achter.
Ja, 6er, 8er.
Luis Figo war zu der Zeit 10er.
Ja, kann schon sein, dass er gegen mitgespielt hat.
Luis Figo, dein unmittelbarer Gegenspieler. Und mit dir hat gespielt, unter anderem, wenn wir jetzt an die Regionalliga denken, Herbert Gager, Damir Kanadi, Adi Hütter, gehört jetzt nicht zur Regionalliga Ost, aber war auch dabei, und Didi Küper. Der Trainer war auch ein Didi, nämlich der Didi Constantini.
Portugal war damals ganz stark. Ich glaube, die waren sogar U17 oder U19 Europameister. Und wir sind dorthin gefahren mit Österreich. Und wir Spieler haben natürlich gewusst, puh, das ist Portugal. Und da müssen wir schauen, dass wir vielleicht nicht hoch verlieren. Oder das wird ein ganz schweres Spiel. Und ich kann mich nur erinnern, damals der Didi Constantini hat in der Ansprache, das noch in Erinnerung ist, gesagt, er ist da hergekommen, wir wollen da gewinnen und hat uns aufgeputscht. Und ja, das war schon sehr, sehr prägend und wir haben dann die Überraschung geschafft. Also wir haben ein tolles Spiel geliefert. Und ja, wenn der Figo 10er war, wird er wahrscheinlich gegen mich gespielt haben und deswegen, vielleicht haben wir deswegen 3-2 gewonnen.
Unter anderem bei der U21 auch noch 10-0 gegen Liechtenstein gewonnen.
Ja. Ja, das waren mehrere Spiele, es waren dann so Freundschaftsspiele, ich glaube, die sind dann nicht oben
gelistet.
Gelistet. Ja, war damals in dem Alter, wir waren ein sehr guter Jahrgang. Hannes Reinmeier, Damir Kanadi, hast du gesehen, gesagt, den wir im Nachwuchs auch schon immer gespielt haben. Wir haben alle Nachwuchsmannschaften gemeinsam bestritten und es war eine super Zeit.
Ja, dann sind wir mal mit der fußballerischen aktiven Spielerlaufbahn fertig. Bist du jetzt jahrelang schon Trainer in der Regionalliga gewesen, zweite Liga, Bundesliga glaube ich noch nicht.
Nein, Bundesliga war es noch nicht.
Aber überraschenderweise warst du immer Cheftrainer. Von Anfang an eigentlich, also zumindest gelistet, Cheftrainer, einmal kurz Sportdirektor und sportlicher Leiter. Wieso hast du gleich als Trainer unter Anführungszeichen, warst der Spielertrainer bei SV Donau, angefangen und nicht, wie es die meisten es machen, als Co-Trainer?
Ja, ich bin eher so hineingerutscht. Ja. Du hast vorher gesagt, ich habe damals, wie ich zurückgegangen bin von St. Pölten aufgehört habe, habe ich mein Studium, mein Wirtschaftsinformatikstudium halt forciert, bin dann ins Berufsleben eingestiegen und bin dann eigentlich, habe nebenbei die Trainerausbildung gemacht und hineingeschlittert bei Donau zum Chefcoach, nämlich wie der Damir Kanadi damals weggegangen ist von SV Donau. Und ich dort den Trainerposten übernommen habe, weil der ganze Verein und so weiter mich da eigentlich mehr so hineingepusht habe. Ich war damals, kann mich erinnern, nicht so unbedingt, dass ich jetzt der Trainer werden wollte. Und alle haben gesagt, ja, du machst das, du hast die Fähigkeit, du sollst das machen damals. Und ich war gar nicht am Anfang so überzeugt, ob ich das eigentlich wirklich jetzt tun soll. Ja, im Nachhinein war es eine gute Entscheidung, dass ich da hineingedrängt worden bin und sieht man ja, dass ich noch immer da als Trainer bin. Ja, damals war es dann halt so, dass wir eine tolle Mannschaft gehabt haben, übernommen haben. Wir sind von der Stadtliga in die Regionalliga aufgestiegen und ja, war gleich im ersten Jahr sehr tolles Ereignis, dass ich und positiv, dass wir da erfolgreich waren. Ja.
Du sagst es, du bist dann im ersten Jahr gleich Meister geworden als Spielertrainer, dann der Aufstieg in die Regionalliga und dann überraschenderweise ziemlich schnell der Wechsel zu Gerersdorf. Warum geht man dann von Donau zu Gerersdorf, wenn man eh in dem Jahr schon Meister geworden ist?
Ja, wir sind Meister geworden, sind aufgestiegen in die Regionalliga. Leider hat der Verein dann damals in der Regionalliga finanzielle Probleme gehabt und wir haben dann mit der Vereinsleitung gesagt, du hast gewisse Differenzen gegeben und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich aufhören und wollte eigentlich eher Pause machen. Damals habe ich in Gerersdorf gelebt und den Verein gekannt, den Obmann gekannt und der hat auch Visionen oder Ziele gehabt und wollte da aufsteigen und deswegen bin ich dann zu Gerersdorf gewechselt.
Welche Liga war das, wenn ich fragen darf?
Das war jetzt die jetzige zweite Landesliga.
Zweite Landesliga und, also, und dann Austria Lustenau war zu der Zeit wo? In der zweiten Liga?
Zweite Division, ja.
Also zweite Liga heutzutage?
Ja, war ja zweite Liga damals schon, glaube ich. Ja. Also ein großer Sprung damals, ja, also im Nachhinein.
Genau.
Wirst du jetzt fragen,
wie kommt man von der zweiten Landesliga in die zweite Division? Ja. Nehme ich an, dass es natürlich noch Verbindungen gegeben hat nach Lustenau. Vielleicht waren die selben Vereinsverantwortlichen noch dort, wo man sich vielleicht auch kannte, dass
es aktiv. Genau so ist es. Der Präsident, der Hubert Nagel, hat mich damals geholt als Spieler. Ich habe dort 4 Jahre als Spieler verbracht und durch diese Verbindung und wir waren immer noch in Kontakt und hat er meine Karriere als Trainer verfolgt sozusagen und hat mir die Chance gegeben, damals in der zweiten Liga als Trainer zu werden. Im Nachhinein muss ich sagen, war es natürlich sehr, sehr lehrreich, super Zeit für mich, als im Anfangsstadium meiner Trainerkarriere dort zu sein. Im Nachhinein war es vielleicht sogar ein bisschen zu früh, muss ich sagen, weil wenn ich mir jetzt hernehme, der Trainer, der Mensch, aber vor allem der Trainer, Hans Klär, den es jetzt gibt und damals vergleiche, ist natürlich auch ganz anderer. Also ich war damals weit nicht so weit wie jetzt vom Umgang, vom Didaktischen, halt alles rundherum, die Erfahrung habe ich nicht gehabt. Aber es war halt eine lehrreiche Zeit für mich damals, ja, die mich geprägt hat und auch natürlich auch in meiner Entwicklung gefördert hat. Aber wenn ich jetzt noch mit dort war, war ich wahrscheinlich erfolgreicher, als ich damals war.
Du sprichst an Taktik. Man sagt dir nach, du bist ein Taktikfuchs. Also wenn ich mit Spielern rede, egal mit wem, was dich ausmacht, sagen sie immer, du stellst die Mannschaft perfekt auf die andere Mannschaft ein, auf die gegnerische Mannschaft. Stimmt das?
Ja, ich glaube, dass das schon eine meiner Stärken ist, dass ich Spiel gut analysieren kann, einen Gegner gut analysieren kann. Dass ich, ja, man sich da jetzt, egal, in Zeitlang habe ich erfahrene Mannschaften gehabt, mit denen man immer Meister werden musste. Jetzt beim FAC sind wir zum Beispiel auch aufgestiegen, 2013 mit einer ganz jungen Mannschaft. Jetzt habe ich 2 Jahre sehr junge Mannschaft gehabt und da kann man genauso was entwickeln. Aber natürlich, also es freut mich, dass die Spieler oder auch die gegnerischen Spieler, so wie du das, registrieren. Aber es ist schon so, dass ich da meine Stärken habe, dass ich Gegner gut analysieren kann, erkennen kann, wo sind vielleicht die Schwächen und so weiter. Ja.
Wenn ich das jetzt vergleiche mit früher, war das damals auch schon so? Deine Trainer, waren die da schon auf Taktik so fokussiert?
Nein, die Zeiten haben sich stark geändert. Ja, also zu unserer Zeit, wir haben damals, wir waren die Top-Mannschaften mit Austria und Rapid im Nachwuchs, wir waren Jugendnationalspieler, aber unsere Trainer haben nicht diese Ausbildungen gehabt, wir haben auch nicht dieses Training gehabt, dieses qualifizierte Training, das es jetzt gibt in den Akademien. Wir haben halt viel selber gehabt von uns, individuell. Wir haben viel im Hof gespielt, im Park gespielt. Dadurch, dass uns wenig Inputs gegeben worden sind, haben wir uns selbst viel lernen müssen. Ja, das heißt, die Selbsterfahrung war viel größer als jetzt, wenn ich merke, in den Akademien bekommen die Spieler alles serviert, alles vorgekaut, ab dem 14. Lebensjahr, sage ich mal, 15. Und ich glaube, da leidet ein bisschen das Eigenlernen, die Eigenverantwortung nimmt ab, ja, so wie im gesellschaftlichen Leben halt vieles auch bei den Jungs. Aber ist halt eine andere Zeit. Also wenn ich sehe, wie gut die Jungs, auch die Trainer in den Akademien ausgebildet sind, kann man das nicht vergleichen mit unserer Zeit. Ja.
Danach? Nach Lustenau wieder zurück in den Osten zum Wiener Sportclub. Danach kam Dulln, Landesliga.
Das war eine zweite Landesliga.
Ja. Und dann der Schritt zum FAC, wo du, glaube ich, schöne Jahre verbracht hast als Trainer. Bist du ja dann auch Meister geworden. Unter anderem, glaube ich, Olli Mohr und Patrick Haas in der Mannschaft gehabt. Ich spreche Olli Mohr an. weil ich habe von ihm eine Message bekommen, die will ich da jetzt einspielen und ich hätte gerne deine Meinung dazu, wie das damals abgelaufen ist, ob das wirklich so stimmt und vor allem, was dazu sagst.
Na, Olli.
Wir haben erste Liga gegen Innsbruck gespielt mit FAC und ich hätte begonnen und bin nach der Arbeit, weil ich mir dachte, ich fahre gemütlich noch heim was essen und lege mich kurz hin, eine Stunde und bin aufgewacht 10 Minuten nach Treffpunkt und habe in Klerci dann spontan angerufen und mir ist halt nicht eingefallen, wie ich das irgendwie plausibel begründen kann. Und habe halt gesagt, kurzerhand, wir hatten eine Konferenz in der Arbeit. Ich war zwar im Kader noch am Bank, aber die nächsten 2 Wochen war ich nicht im Kader.
Wie war das damals aus deiner Sicht? Wie hast du es dann miterlebt? Vor allem, was hat da für Konsequenzen gegeben, außer halt die 2 Spiele muss ja Mörder Geldstrafe geben, um nochmal.
Geldstrafe, glaube ich, hat es, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir nicht erinnern, ob es eine Geldstrafe gegeben hat. Es ist halt immer, Geldstrafe ist halt immer, gibt Regeln in einer Mannschaft, die Mannschaft selber aufstellt und die Geldstrafe ist nebensächlich, ja. Ich weiß auch andere Geschichten auch von ihm, warum, dass er jetzt da nicht bei einem Spür mal verschlafen hat, sondern bei anderen Sachen verschlafen hat oder nicht gekommen ist, ja. Wir kennen ja ihn Morley mit all seinen Qualitäten und mit seinen Schwächen.
Absolut.
Ist ein sehr guter Spieler gewesen und toller Typ und ich habe ihn sehr, sehr gern gehabt, muss ich sagen. Und jetzt auch noch in Dreiskirchen zum Schluss noch einmal, es hat genauso viel Spaß gemacht. Er war ja bei dir und hat gesagt, ich glaube, du hast das eh gut angesprochen. Er hätte viel mehr erreichen können, glaube ich, wenn er an dem Parameter Einstellung ein bisschen was gemacht hätte. Aber so ist es halt oft im Leben. Es gibt viele Talente heutzutage und es muss halt alles passen, dass man ganz, ganz weit kommt, ja.
Wenn du den Podcast angehört hast, wirst du auch wissen, dass er nur von dir geschwärmt hat. Aber machen wir weiter. Dann war es bei Horn in der zweiten. Na, war das noch zweit? War das schon zweite Liga oder Regionalliga zu der Zeit? Das erste Mal bei Horn.
Bei Horn war damals die Zeit mit den Japanern, der Investor, die gekommen sind. Damals Regionalliga.
Aber du warst ja 2015 dort. Das erste Mal. Da war das schon mit den Investoren?
Ja, 2015 waren die Japaner dort, ja.
Dann war sportlicher Leiter und Trainer bei der Wiener und danach bei Karabach und dann wieder bei Horn. Dann Sportdirektor bei Stripfing und dann Trainer bei Stripfing. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Wiener, bist ja 2016, 2017 auch Meister geworden mit der Wiener. War das ein ganz besonderer Kader damals?
Ja, das war damals eine sehr gute Mannschaft. Trotzdem haben wir damals Ritzing als Gegner gehabt, noch, wenn du dich erinnern kannst. Das Jahr war sehr, sehr schwierig, auch weil mitten in der Saison auf einmal der Hauptsponsor ausgefallen ist und wir dann eigentlich in die Insolvenz Antrag gestellt haben als Verein. Das heißt, wir haben nicht gewusst, wie es weitergeht mit dem Verein, auch in der Frühjahrssaison und haben dann eine Top-Frühjahrssaison geliefert. Ja, war eine tolle Mannschaft, war ja toller Verein mit tollen Fans, die zu der Zeit auch hinter dem Verein gestanden sind, wie es weitergeht und das war natürlich auch eine tolle Saison mit dem Beigeschmack, dass wir halt dann nicht aufsteigen haben dürfen, obwohl wir Meister geworden sind, weil wir in der Insolvenz waren. Ja.
Danach Stripfing, hast dich FC Dreiskirchen angeschlossen, dem wir dann gleich, wie du gekommen bist, fusioniert mit der Admira. Ich glaube zu der Zeit.
Die Fusion war schon unter Dach und Fach.
Okay.
Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich bei diesem Projekt mitmachen wollte, weil ich gewusst habe, es gibt die Kooperation mit Flyer Alarm Admira. Leider ist das ganze Projekt ein bisschen gelitten darum, dass Admira 14 Tage später, nachdem ich zugesagt habe, bei dem Projekt mitzumachen, in die zweite Liga abgestiegen ist. Und dadurch waren jetzt die letzten 2 Jahre natürlich auch mit der Kooperation unter anderem Vorzeichen zu sehen. Ja. Also nicht so, wie es geplant war, dass Admira in der Bundesliga ist und Dreiskirchen praktisch die zweite Mannschaft in der Regionalliga mit der Perspektive, nach oben zu kommen, waren halt alles andere Vorzeichen und das hat man jetzt eh gesehen. Halt. Die letzten 2 Jahre waren halt dann ein bisschen anders. Ja.
Dreiskirchen steht für attraktiven Fußball, für einen schönen Fußball. Habt es, glaube ich, in der Hinrunde das auch nicht so schlecht gemacht. Summa summarum, Mujanovic ist euch abhanden gekommen. Ist das so ein Spieler, der euch da jetzt gefehlt hat, die letzten Wochen, Monate?
Nein, es kann man nicht nur am Salko festmachen. Es war so, dass wir im Winter ja nicht nur in Salko verloren haben, sondern wir haben mit Dützke einen zweiten wichtigen Spieler verloren, beziehungsweise mit Airatini einen dritten wichtigen Spieler in der Offensive. Ja, also wenn man aus dem Herbst nimmt, wir waren haben sehr gut gespielt und waren auch sehr erfolgreich. Sind sogar ein bisschen unter Wert geschlagen worden, aber wenn man dann von jeder Mannschaft, glaube ich, in jeder Liga die drei wichtigsten Offensiven einmal wegnimmt, die zu dem Zeitpunkt die besten Offensiven waren, dann ist es schwer, mal das zu kompensieren. Und in Folge war es im Frühjahr so, dass wir, ja, dass vieles zusammenkommen, dass viele Spieler dann, die geblieben sind, einfach keine Vorbereitung gehabt haben. Wir haben sehr viel Kranke gehabt in den Spielen. Vom Glück sind wir auch nicht gerade begünstigt worden. Wenn du erinnerst, Eicherspiel, das man wahrscheinlich, so wie es ist, einmal verliert in 10 Mal. Ja, normal könnte man das, glaube ich, 8-3 auch gewinnen. Also es waren halt so Spiele, es sind dann Situationen zusammengekommen, die im Fußball einfach so sind. Ja. Auf Dauer gewinnt man die Partien wahrscheinlich immer, so wie gegen euch. Aber in Summe waren zu viele Faktoren dann, nicht nur das Salko, die Abgänge, die Krankheiten, der Vorbereitung schon. Und natürlich hat man im Verein selber dann auch, hat es intern ein paar Geschichten gegeben, die natürlich dann auch nicht förderlich waren. Ja.
Die Geschichten intern. War das jetzt auch der Grund, warum du die letzten 3-4 Spiele nicht mehr fertig machst?
Ja, die Geschichten, nein, also die Geschichten intern waren nicht der Grund. Der Grund war, dass ich gesagt habe, dass ich im Sommer nicht mehr weitermache. Und daraufhin hat mich der Obmann einfach beurlaubt. Ja, ist das einfach seine persönliche Eitelkeit, die da jetzt da zu dem Schritt gekommen ist. Muss ich so akzeptieren, bin so ein bisschen enttäuscht von dem, weil mir natürlich die Mannschaft am Herzen liegt und ich natürlich so die 4 Spiele noch gern zu Ende gemacht hätten. Aber wie gesagt, er trägt die Verantwortung und es ist so manchmal, dass die Verantwortlichen halt aufgrund von gewissen persönlichen Sichtweisen was entscheiden.
Ja. Ja, wie es im Fußball eben ist und du bist schon lange dabei, ich glaube, dich schreckt oder überrascht so schnell nichts mehr, oder? Sehe ich das falsch?
Nein, natürlich hat es mich überrascht und so habe ich auch gesagt, ich bin enttäuscht von der Entscheidung auch, aber ich kann es nicht ändern. Der Verein entscheidet, der Herr Obmann entscheidet wahrscheinlich da in Dreiskirchen und ich muss akzeptieren und die Sache ist so und die Mannschaft, es hat sehr viel Spaß gemacht mit der Mannschaft zu arbeiten, auch jetzt im Frühjahr nochmal, wenn man sieht, wie jung wir aufgestellt waren, wie sich einzelne Spieler entwickeln, ist das schon was man als Spieler als Trainer mitnehmen kann und wir wissen im Trainerteam, wo ich mich auch bedanken möchte bei allen im Trainerteam, dass wir Top-Arbeit geliefert haben damals.
Du hast jetzt Vertrag bis Sommer. Wie geht es bei dir weiter? Reizt dich noch, weiterzumachen oder sag jetzt mal, du willst eine Pause einlegen?
Nein, also das ist schon die Arbeit am Platz noch, die mich reizt und ich weiß es noch nicht, auf deine Frage zu antworten. Schauen wir mal. Wird sich in den nächsten Wochen
weisen. Ja. Kommen wir zur Fragerunde.
Gibt es eine Fragerunde?
Gibt es eine Fragerunde? Die Zuhörer auf Instagram haben ein paar Fragen gestellt. Die Top 11 aus der Regionalliga, ich reduziere das ein bisschen auf die Top 5 der letzten Jahre. Nicht nur die du trainiert hast, sondern generell. Top 5 Spieler, wo du sagst.
Die ich trainiert habe?
Nein, die nicht generell in der Regionalliga, wo du sagst, okay, das sind die Top 5. Vielleicht 2 Verteidiger, ein Mittelfeldspieler und 2 Striker.
Boah, bin schon lange in der Regionalliga. Kenne ich vorher gar nicht mehr. Der Vujanovic damals bei Horn als Stürmer. Zweiter Stürmer Menzo Cortisi bei der Vienna.
Ein Mittelfeldspieler vielleicht?
Gartner bei Stripfing. 2 Verteidiger. Djordjevic.
Als Verteidiger.
Und
Einen Verteidiger noch.
Einen Verteidiger brauchen wir noch. Dann nehmen wir einen René Herbst.
Okay, das sind deine Top 5. Jetzt einmal ganz schnell überlegt.
Ja.
Habe ich noch eine Frage. Was macht Sie als Trainer aus?
Was macht Sie als Trainer aus?
Er war bei Sie, sehr höflich.
Mich als Trainer macht aus, dass ich eine Mannschaft gut einstellen kann. Ich kann Spieler entwickeln. Man sieht, glaube ich, nach ein paar Wochen, wie ich Fußball sehe, wie ich Fußball spielen möchte. Ja, wichtig ist auch, dass man die Jungs davon überzeugt, diesen Fußball zu spielen. Ja, dass man den Jungs, dass da Vertrauen herrscht, in dem System, in der Art und Weise, wie wir auftreten, dass das erfolgreich sein kann.
Letzte Frage. Wo hatten Sie persönlich die schönste Zeit als Trainer?
Ja, das war ganz klar FAC mit dem Aufstieg in die zweite Liga, damals die Saison. Man weiß ja, dass es in der Regionalliga immer sehr schwierig ist, Meister zu werden. Ja, der Aufstieg in die zweite Liga und dann auch die ganze Saison in der zweiten Liga. Im Herbst waren wir damals, glaube ich, 10 Runden umgeschlagen. Also die 3,5, 4 Jahre beim FAC waren meine schönste Zeit als Trainer. Ja.
Dann habe ich noch eine Frage, ergänzend zur Fragerunde. Bist du ein Trainer, was ich so mitkriege, du redest nicht um den heißen Brei herum, du sagst, wie es ist, du sprichst Tacheles.
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Nein, ich höre immer wieder, du bist ein Trainer, der nicht sagt, ja, gibt es Trainer, die sagen, ja, war ich nicht so schlecht. Du sagst, was hast du da gemacht? So auf die Art.
Ja, man muss schon konkret die Fehler ansprechen, egal in der Analyse und so weiter. Ja. Das hilft ja nichts, wenn ich da jetzt sage, wenn ich dir ins Gesicht sage, ja, es war eh in Ordnung und im Hinterrück denke ich mir, das ist zu wenig und dann spielst du nächste Woche nicht. Ja. Wenn ich sage, ja, ich muss ja sagen, meine Meinung ist, dass das war positiv, das war negativ, das ist zu wenig, dort muss mehr kommen, das muss man ja ansprechen. Das heißt, Spieler müssen genau wissen oder werden bei mir immer wissen, was es wird Vorgaben geben oder es gibt ja, Richtlinien und dann wissen sie auch, was sie erwartet. Ja. Also ich kann nicht irgendwas, wenn ich keine Vorgaben gebe, wenn ich keine, dann weiß auch der Spieler nicht, woran er ist. Ja. Ne, warum? Das war immer früher. Also zu unserer Zeit waren Trainer, wenn wir 2-0 gewonnen haben, waren wir alle super und wenn wir 2-0 verloren haben, waren wir alle Arsch. Ja. Also so ist es ja nicht. Das ist ja sehr, heutzutage ist ja, ob ich ein Spiel gewinne oder nicht, ist ja nicht, kann ja die Leistung, auch wenn ich verliere, die Leistung gut sein. Ja, ist sehr eng heutzutage immer wieder. Und ich glaube, man muss schon konkret ansprechen, was ist gut, was ist nicht gut, wie kann ich was besser machen. Ja, das ist auch Hilfestellungen geben, dass der Spieler auch weiß, an was er arbeiten muss, wie sich der Trainer das vorstellt. Und dann kann auch der Spieler in die Richtung arbeiten und weiß auch, was los ist. Und es wird nicht irgendwas anders kommen. Und dann, ob eine Szene positiv ist oder negativ oder wie ein Spiel war, heutzutage gibt es auch in der Regionalliga über die Videos. Das ist sehr positiv gegenüber früher. Mhm. Weil du weißt selber, als Spieler siehst du immer gewisse Situationen anders als der Trainer aus von draußen. Und mit einem Video kann man dann einen Spieler immer wieder überzeugen und sagen, ah, so gut war es vielleicht doch nicht. Oder vielleicht, wenn man glaubt, man war, ein Spiel war so schlecht, sieht man auf Video, dass das Spiel doch nicht so schlecht war, dass viele positive Dinge dabei waren. Ja, Detail liegt halt dann sozusagen der Hund im Fußball.
Wenn ich jetzt vergleiche, oder du vergleichst mit früher, wie ist der Umgang generell mit den Spielern heutzutage?
Also die Zeiten haben sich schon geändert, zu meiner Zeit überhaupt. Ja, das war ein ganz anderes Verhältnis zu einem Trainer. Also ich kann da mal sagen, ich bin als junger Spieler, war ich glaube VfB Mödling. Das war die Zeit, wo ich im Unter-21-Team zum Beispiel war und habe 4, 5 oder 6 Runden nicht gespielt. Und habe mir gedacht, ich weiß aber nicht warum. Ja, weil
ist nicht geredet worden mit den Spielern?
Mit den Spielern ist nicht so viel geredet worden in meiner Zeit damals, ja, wie heutzutage, wo man sehr viel mit den Spielern eigentlich redet. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, was los ist, ich spiele mir nur ein paar Minuten und wir mal zum Trainer gehen. Ne? Dann klopfe an, macht die Trainertür auf und frage, Trainer, haben Sie kurz Zeit, kann ich mit dir reden, warum ich nicht spiele? Tut es die dir und hab wieder umdrehen können. Also das ist jetzt auch vielleicht ein Extrembeispiel, aber es zeigt halt auf, wie sich die Zeiten schon geändert haben und das ist auch in Ordnung. Ja, es ist ja nicht so, dass das damals...
Ist ja nicht unbedingt schlecht. Ne?
Genau, also es ist schon so, dass man heutzutage ist viel transparentere Geschichten in allen Bereichen. Das heißt, man muss auch die Spieler verlangen, auch diese Erklärungen, diese Offenheit und sei es beim Kader, warum bist du nicht dabei, warum bist du auf der Bank. Man muss das, glaube ich, nicht jede Woche machen, aber die Spieler haben schon das Recht zu wissen, wo sie sind und warum sie nicht spielen und woran sie arbeiten müssen.
Hat sich die Regionalliga, findest du, über die letzten Jahre, Jahrzehnte, du musst es am besten wissen, in eine positive Richtung entwickelt, sprich, dass früher besser war, schlechter war, oder wie siehst du das?
Besser, schlechter, das Vergleichen ist anders immer sehr, sehr schwierig, aber generell ist die Qualität war früher schon höher, ja, der Spieler. Es ist jetzt schon so, dass sehr viele junge Spieler generell immer spielen. Also Regionalliga ist auch eine Ausbildungsliga, auch die zweite Liga jetzt immer mehr durch den Österreicher Topf. Also es hat schon Zeiten gegeben, wo in der Regionalliga Ost zum Beispiel 5, 6 Top-Mannschaften, so Halbprofimannschaften damals waren. und Ex-Bundesligaspieler. Also da war phasenweise die generell die Qualität in der Liga schon höher. Ja.
Bei jeder Folge frage ich die aktiven Spieler nach dem besten Mitspieler, den sie gehabt haben in ihrer Karriere. Frage ich auch dich, wenn du dich zurückerinnerst, die letzten Jahrzehnte, sind ja schon Jahrzehnte.
Schon länger her. Ja.
vielleicht, wenn du ans Nationalteam denkst oder wo auch immer, welcher Spieler war dein bester Mitspieler?
Da war er zwar noch jung, aber der Didi Kübauer, das hat man schon gesehen, als junger wie er war, war so für mich der beste Mitspieler damals als Junger. Damals hat man noch nicht gewusst, dass er so weit kommt, aber man hat schon das Talent und alles gesehen. Ansonsten war als junger Spieler für mich prägend der Marek Ostrowski damals, meiner ersten Station bei VfB Mödling, war ein polnischer Mittelfeldspieler, der ja keinen Fehler gemacht hat, alles was er gemacht hat, hat Hand und Fuß gehabt und das hat mich damals als Junger schon geprägt, wie er Fußball gespielt hat. Ja.
Geprägt. Welcher Trainer hat dich in deiner Karriere am meisten gefördert oder geprägt?
Das war der Edi Stöhr damals in Lustenau, der damals zu damaligen Zeiten das erste Mal, wo ich als Spieler das Gefühl gehabt habe, mit seinem Training und mit seiner Trainingssteuerung, dass ich am Wochenende 120 Minuten rennen kann und fit war. Das war zu damaligen Zeiten halt, wie gesagt, hat es halt andere Trainer gegeben und Methoden.
Das heißt, er hat die Trainingssteuerung ein bisschen eingeführt.
Ja, also im heutigen Zeitpunkt, für heutige Verhältnisse schon, ja. Das war damals so der Moment, wo ich gesehen habe, aha, man kann auch jede Woche fit sein, jeden Spieltag sich sehr gut fühlen und das hat mich vielleicht auch, das ist auch jetzt in meiner Tätigkeit als Trainer so richtungsweisend, dass es ganz entscheidend ist, auch immer zu zeigen den Spielern, dass sie am Wochenende fit sind. Ja.
Viele Gegenspieler gehabt in der Karriere, in der Regionalliga, Zweiter Liga, Stadtliga, Nationalteam, welcher Gegenspieler?
Bundesliga, ja.
Bundesliga, nicht zu vergessen. Welcher Gegenspieler war dein unmittelbarer Gegenspieler vielleicht, wo du dir persönlich am schwersten dran hast?
Ja, das war damals, der hat bei Rapid damals gespielt, Peter Stöger, der hat ja mehrere Stationen gehabt, aber damals war er bei Rapid und wir haben in Lustenau gespielt im damaligen Hanapi-Stadion noch. Und ja, wir haben ihn nicht oft von vorn gesehen, glaube ich. Nein, es war damals schon, Rapid war damals eine Macht, sehr stark und für uns als Lustenau, ja, wir sind sehr viel nachgerannt und damals habe ich mir schon gedacht, Top-Spieler.
Würdest du dich als Spieler beschreiben von damals, also als Primgeiger oder eher der Brecher, der Zerstörer?
Nein, ich war so schnell wie ein Schnecken.
Okay.
Ich habe zum Glück alles im Kopf vorausdenken müssen, weil der Vorrenner habe ich keinen kennen. Ja, ich glaube, ich habe sehr, sehr gute technische Fähigkeiten, Spielintelligenz gehabt, ja. Und das hat mich ausgezeichnet.
Das Fußballerische also. Fußballerische, ja. Denken vor allem hat dich auch ausgezeichnet.
Genau.
Du warst im Kopf schneller als mit den Füßen.
So ungefähr.
wenn wir zurückdenken an deine Kindheit, ist auch schon lange Zeit her. Wir reden immer gern vom Hof und Park. Kaki Göktschek war zum Beispiel im Trasche-Park. Ich war da im Ambergpark. Wo hast du das Kicken gelernt auf der Straße? Wo war das?
In Hirstetten.
In Hirstetten.
Wenn du
Hirstetten
das sagst.
Kenn ich, ja. Aber der ist ja schon wie am Land, ne?
Ja, damals war es wie am Land. Jetzt sind auch schon Bauten, aber es waren damals schon Gemeindebauten. Also Quadenstraße, Ziegelhof. Da hat es immer so Bautenmatch, hat das geheißen. Hat der eine Bauer gegen den anderen, haben wir gespielt gegeneinander zum Beispiel. Und da ist schon heiß hergegangen. Oder im Käfig in der Quadenstraße. Roman Melich kommt aus von Hirstetten
zum Beispiel. Wollte ich gerade fragen, welcher Kicker da noch war, den man vielleicht kennt?
Roman Melich wirst du kennen, der in Hirstetten war. Robert Haas wirst du kennen. Mhm. Also wir haben schon in Transdanubien auch gute Kicker gehabt.
Bist aber dann, hast du mir vorher gesagt, auch einmal an die schöne Seite von Wien kommen. Apropos Käfig. Würdest du sagen, dass die Käfigkicker ein bisschen auch der heutigen Jugend geschuldet ein bisschen ausgehen?
Natürlich. Also das so wie früher, dass so viel gespielt wird draußen, geht nicht mehr. Also das einfach von der Zeit her. Also wir haben viel mehr Zeit gehabt für privat. Sehe ich an meinen Kindern schulisch und andere Sachen, was da sind, haben sie einfach nicht mehr diese Zeit, dass sie einfach in den Hof gehen können. Und wenn sie die Zeit haben, gehen sie nicht in den Hof oder machen was, sondern gibt halt heute elektronische Geräte leider.
Haben wir letzte Woche mit Haki schon besprochen.
Die einen halt davon abhalten, ja. Das ist so. Das heißt, diese Zeiten, die, habe ich ja vorher gesagt, die wir selbst gelernt haben, mit Größeren zu spielen, mit Kleineren, Wir haben viel Situationen auch selber gelernt im Bereich Fußball. Das gibt es nicht mehr. War sehr interessant, wie wir vor ein paar Jahren auch bei Vienna mit dem einen oder anderen Trainer im Nachwuchsbereich versucht haben, das zu ersetzen. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Wird auch teilweise bei einigen Vereinen schon gemacht, dass sie zum Beispiel im Alter von 10 bis 13, sage ich mal, alle Kinder immer wieder zusammennehmen, dass die 10-Jährigen gegen 11-Jährige, 12-Jährige spielen, von den größeren Lernern und die größeren auch von den kleineren oder sie damit leichter durchsetzen können, so wie es im Käfig damals war. Unterschiedliche Altersgruppen und dass sie da einmal in der Woche das im Training machen müssen, weil draußen im Privaten kommen sie nicht mehr dazu.
Ohne jetzt die Nachwuchsmannschaften in Österreich oder in Wien schlecht zu machen, ganz im Gegenteil, das ist brutal wichtig, auch für die Entwicklung der Kinder. Denkst du aber, dass der Grundstein gelegt wurde bei den heutigen Fußballern in der Kindheit, sprich auch im Käfig und nicht in den Nachwuchsmannschaften? Das heißt, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit früher, ich sehe viele, die was mit dem Papa in den Käfig gehen und dort ihre ersten fußballerischen Fähigkeiten dort lernen oder auch die Spielfreude dort ausüben. Glaubst du, es ist trotzdem wichtig, auch extra neben dem Mannschaftstraining als junger Bub noch extra daheim oder mit im Hof zu kicken?
Man kann nicht so viel trainieren in dem Alter. Mhm. Also Kinder kann man nicht überfordern, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter. Also meiner Meinung nach, wir haben trainiert und sind vor dem Training im Park gewesen oder im Käfig. Wir waren nach dem Training im Park und Käfig und waren am Wochenende, haben wir gespielt. Dann kann ich mich erinnern, als 6-, 7-, 8-Jähriger, wir haben zwei Spiele gehabt, ich habe am Samstag gespielt, ich habe am Sonntag gespielt. Und heutzutage sagt man, ja, wenn der Samstag spielt, braucht er am Sonntag frei und am Montag Regeneration vielleicht. Das ist dann schon mit 14, 15. Also im Kleinkinderbereich, glaube ich, oder generell, sind wir viel zu vorsichtig, viel zu pädagogisch manchmal. Das Kind, wenn das nicht mehr will, wenn es mir das, hört es eh auf. Ja, also bin voll dafür. Wenn einer spielen will, bitte, gehen wir. An meinen Spielern, wenn sie zusätzlich trainieren, sehr gerne. Ja. Man muss halt immer wieder ein bisschen abstimmen im Erwachsenenbereich, aber im Kinder-, im Nachwuchsbereich. Wenn einer Freude hat und Fußball spielen möchte, bitte nicht zügeln.
Sind die Eltern der Kinder ehrgeiziger als die Kinder selbst? Fragen wir es einmal so, du weißt gleich, was damit gemeint ist.
Teilweise sicher, ja. Also ich habe selber einen Sohn, der jetzt spielt bei Stadlau und ich sehe auch die Eltern immer wieder und andersherum. Und es ist wie überall, es gibt Eltern, die sehr realistisch das sehen, aber es gibt auch Eltern, die, wie du sagst, wahrscheinlich motivierter sind und selber gern Profi wären als das Kind selbst, das muss man dann anschauen. Ja. Sonst würden ja die Individualtrainer kein Geschäft machen, wenn es nicht so motivierte Eltern gibt. Ne?
Finde ich aber trotzdem wichtig, dass die gibt, Individualtrainer. Nicht mit dem Papa vielleicht als Bezugsperson, sondern einen Fremden einmal trainieren lässt, mit dem Buben.
Ja, das Privattraining ist auch in Ordnung. Ja. Zusätzlich kann man heutzutage, weil das Mannschaftstraining ja nicht alles immer wieder abdeckt, ist schon in gewissen Bereichen ist das auch sinnvoll und unterstützt das auch. Ja. Aber die Eltern sind sicher, ich bin auch Vater und in der Vaterrolle, aber ich sehe das sehr realistisch und glaube ich sehr neutral. Vielleicht manche sagen sogar, ich bin zu wenig emotional, ja, aber das ist nicht so. Man kann nichts ändern und nichts erzwingen. Ja. Und ich habe immer sehr viel Spaß am Wochenende, wenn ich die ganzen Eltern auch in dem kleinen Bereich, egal jetzt da, wenn ich nicht nur die anderen sagen, in dem U8, U9, U10 Bereich, wenn ich die Eltern dazu schaue. Es ist natürlich schön, dass Fußball so eine Anziehungskraft noch hat, aber manchmal ist weniger mehr.
Wenn du jetzt an deine Kindheit denkst, an deinen Jugendfußball, dass die Eltern auch so viel eingeschrien haben wie heute und dass Schiri da und Schiri das und glauben, es geht um die Champions League.
Wahrscheinlich schon, als Kind kriegt man das vielleicht gar nicht mit. Ich glaube, dass man es nicht registriert hat als Kind, aber ich weiß, dass meine Eltern oder auch von den anderen Eltern sehr viel Aufwand betrieben haben, die haben uns hinbracht. Ja, früher hat man viel mehr Turniere gehabt noch, glaube ich, als jetzt. Also wir sind damals nach Linz, nach Salzburg, nach Mailand und überall haben die Eltern hingeführt. Ja. gibt zwar heutzutage auch, glaube ich, ein paar Turniere, vielleicht nicht mehr in der Intensität. Heutzutage ist halt so, dass durch die Akademien und durch das viele Geld, das im Profifußball gibt, die Eltern, glaube ich, motiviert sind, dass mein Kind wird schaffen, Profi zu werden, und das Geld halt da als Anreiz gilt. Das hat es damals bei uns einfach nicht gegeben, glaube ich.
War dein Gedanke einmal, Jugendtrainer zu werden? Weil hast du bis jetzt nur erwachsene Mannschaften trainiert?
Ja, gute Frage. Und das war schon das war auch ein Mitgrund, warum ich zum Beispiel nach Dreiskirchen gegangen bin, weil ich gewusst habe, dort ist die Kooperation und dort haben wir jetzt viele junge Spieler. In dem Bereich hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, und in dem Bereich würde ich auch gerne weiterarbeiten, wenn es gibt. Aber es wird halt, schauen wir mal, wo die nächsten Stufen sind. Aber ja, vielleicht gibt es ja noch einmal die Möglichkeit, so Akademie U18.
Ich wollte gerade sagen, so ÖFB-Jugendliga-Trainer ist bei dir jetzt auch nicht ausgeschlossen.
Nein, das würde mich schon reizen, muss ich sagen. Wenn ein Verein kommt zum Beispiel, kann man sicher darüber reden. Das wäre eine interessante Aufgabe.
Hast du noch die Ehre, dass du wieder mal nach Vorarlberg kommst, einmal im Jahr? Wieder? Hast du wieder die Ehre, dass du mal nach Vorarlberg kommst, wieder einmal im Jahr?
Das kann man so privat auch, aber natürlich.
Dann da kannst du dann schön mit dem Bus fahren.
Beruflich hat man nicht so viel davon, aber genau. Ist ein schönes Land. Das Ländle ist top. Ja.
Apropos Ländle, du als Stadtmensch in hier Städten, da waren noch, oder sind noch immer Gemeindebauten, aber hat es optisch anders ausgeschaut? Wie ist es dir gegangen in Lustenau, im Ländle? War es für dich eine Umstellung? Hast du dich trotzdem wohlgefühlt?
Ja, sehr. Also das Land ist sehr kultiviert, du hast alles, du hast den Berg, die Berge, du hast die Seen. Also ich bin ein Wiener, ich liebe die Stadt, aber ich bin nicht in der Stadt aufgewachsen. Das heißt, ich bin in Transdanubien aufgewachsen, im 22. Das war dann vergleichbar eigentlich mit dem Ländle. Ja, ich wohne jetzt im 21. neben dem Machfeldkanal. Ich gehe jeden Tag neben dem Machfeldkanal, das ist herrlich.
Übrigens, Hans, viel Spaß nächste Woche bei der 10-Jahres-Meisterfeier vom FAC.
Danke.
Ich glaube, davor hast du schon drauf, auch die alten Spieler und Trainerkollegen wieder zu sehen.
Ja, ist ein tolles Ereignis. Der Bero und ich haben das organisiert. Und ja, ich freue mich schon drauf. Der Verein unterstützt das auch. Wir werden auch, ich glaube, 25 Spieler haben zugesagt. Der ein oder andere wieder. Der Memo Suici kann leider nicht, weil er beruflich zeitgleich mit Wiener spielt. Einige Jungs haben wir ja in den Jahren danach regelmäßig gesehen, aber einige haben wir doch nicht mehr gesehen, und da freue ich mich schon wieder, alle wieder zu sehen.
Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, privat, aber auch als Trainer?
Boah, dem Trainergeschäft ist so schnell und kurzlebig, das kann man, glaube ich, nicht wissen.
Möchtest du so lange wie möglich am höchsten Niveau die Spieler coachen?
Ja, schau mal, das Wichtigste ist, dass man seine persönliche Zufriedenheit hat, dass die Arbeit Spaß macht, dass man sieht, dass das ja natürlich auch Ziele gibt mit den Vereinen, wo man arbeitet. Ich bin jetzt in einem Alter, du hast das jetzt, wie du aufgezählt hast, wo ich war und seit wann ich Trainer bin, habe ich das 20-Jährige praktisch, wenn ich 2004 angefangen habe. Und ich sehe mich in 10 Jahren, glaube ich schon, dass ich in die Richtung Sportdirektor und so Sportmanager irgendwas mache. Und vielleicht das Trainergeschäft dann in ein paar Jahren einmal wieder, dass es ein bisschen ruhiger angeht in meinem Alter.
Also nicht mehr täglich am Platz vielleicht, ne?
Naja, derzeit schon noch, genau richtig, ja. Also das würde mich sehr interessieren, ja, Sportdirektor, sportlicher Leiter. Ich glaube, dass ich gezeigt habe, wie ich die Doppelfunktionen gehabt habe in den Vereinen. Ich kann Mannschaften gut zusammenstellen, ich kann Spieler gut einschätzen, wer wie zusammenpasst. Und diese Funktion würde mich sehr reizen. Ja.
Hans Klär, Johann Klär, ich habe es vergessen, gebürtig heißt du ja Johann. Vielleicht wissen das die wenigsten, jeder kennt dich unter Hans. Ich bedanke mich, danke fürs Zeitnehmen und deine Abschlussworte.
Ja, ich sage danke Korwal für die Einladung. Ja, ist ein toller Podcast. Ich wünsche dir viel Glück auch noch für die Zukunft da, auch für deine sportliche Karriere, und hat mich gefreut, hier dabei zu sein.
Danke dir.
Danke.
Das war die 11. Folge von Korwals Podcast, und ich hoffe, wir hören uns bei der 12. Folge wieder.
Endstation. Bitte alle aussteigen.